Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Am Telefon begrüße ich jetzt den Ökonomen Michael Hüter, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, IW. Hallo, Herr Hüter.
Hallo, Frau, ich grüße Sie.
Dröseln wir das jetzt noch ein bisschen auseinander, fangen an mit dem Blick auf den Energiemarkt, die Energiepreise. Was prognostizieren Sie?
Nun, wir haben mal in einem Szenario gerechnet, was allein passieren würde, wenn die hohen, ja schon historisch hohen Preise vom Schlussquartal 2021 fortwirken würden. Dann hätten wir schon einen Preisanstieg, der nochmal auf Richtung 4, deutlich über die 4% geht, die wir jetzt mal kurzfristig gesehen haben. Wenn wir eine Preisverdopplung hätten, was durchaus im Rahmen des Möglichen ist und kurzfristig beim Gaspreis, dann können wir auf Jahressicht mit 6% mal rechnen bei der Inflation. Das sind, wie gesagt, keine Prognosen, sondern Szenarien, denn der ökonomische Effekt, über den wir ja reden, geht ja weit über nur beispielsweise Verknappung von Gas hinaus. Es gibt Verunsicherungseffekte, Investitionspläne werden geändert, die internationale Arbeitsteilung verschiebt sich, aber allein mal daran, die Größenordnung zu markieren. Wir werden dann reagieren und wir sind auch sicherlich eine flexible Ökonomie, da habe ich auch keinen Zweifel, aber kurzfristig ist natürlich auch bei uns ein Preis zu zahlen.
Dass sich ja auch einige Sanktionen im Finanzbereich abzeichnen, würde ich da gerne hingucken. Denn laut der Bank für internationalen Zahlungsausgleich hat Russland 30 Milliarden Dollar Auslandsschulden. Ein Großteil davon schlummert natürlich in den Bilanzen europäischer Banken, wo die Geschäftsbeziehungen besonders eng sind. Was bedeutet das jetzt, wenn Finanzsanktionen kommen, auch wenn SWIFT ja scheinbar erstmal noch nicht auf dem Tisch liegt, ein Ausschluss davon?
Ja, es ist ja eben auch kurz angesprochen worden in dem Zitat der Kollegin, die Staatsverschuldung mit 15% am BIP ist relativ niedrig. Es gibt Rücklagen. Man hat ja mit Blick auf die Situation Russlands als rohstoffexportierenden Land auch Rücklagen gebildet, immer ein bisschen abhängig auch von dem jeweiligen Preis, der bei Gas und Öl zu realisieren ist. Also insofern ist die fiskalische Situation des Staates nicht schlecht. Man kann kurzfristig reagieren und auch bei Banken entsprechende Kompensationen vornehmen. Aber das hält halt auch nicht ewig. Und vor allen Dingen, wenn wir mal historisch schauen, wenn man an SWIFT denkt, ist es ja einmal bisher nur gemacht worden, nämlich 2012 in den Jahren danach beim Iran. Und das hat dort alles zusammenbrechen lassen, weil sämtliche Handelsbeziehungen dann ja nicht mehr fakturiert werden können. Und wenn man sich das vorstellt, dass eine Volkswirtschaft dieser Größe sozusagen abgekoppelt ist, dann ist sie komplett auf sich verwiesen, die ja auch keine eigene Basis hat. Also ich meine, die Erdgasexporte machen das Gros der Exporte aus. Insgesamt gehen weit über 60% der russischen Exporte auf die Rechnung von Rohstoffen, von Gas, von Erdöl. Und über 50% der Importe sind Ausstattungsgegenstände, also Maschinen, chemische Erzeugnisse, Mess- und Regeltechnik, die Russland benötigt, um überhaupt eine gewisse industrielle Basis zu entwickeln. Wenn das alles unterbrochen ist, auf Dauer ist es für Russland eine außerordentlich schwierige Geschichte. Das Land ist ja auch von seiner Gesamtlage, auch was die Alterung angeht, was das Gesundheitswesen, das Bildungswesen angeht, nicht besonders gut ausgestattet. Also für die Gesellschaft wird das dann irgendwann deutlich spürbar.
Jetzt sind ja auch Sanktionen im Bereich Technologie angedacht, haben wir gehört. Das Geschäftsmodell Export, ist das dadurch in irgendeiner Form jetzt auch von diesem Szenario bedroht?
Also das bundesdeutsche Geschäftsmodell beruht ja nicht auf dem Export nach Russland. Das ist ein kleiner Anteil. Insofern ist die Abhängigkeit, die spezifische, die wir für unser Geschäftsmodell, unser exportorientiertes haben, hier recht überschaubar. Da gibt es immer Einzelfälle, die klingen dann ganz dramatisch, aber wenn man es auf die gesamte Volkswirtschaft bezieht, ist das leicht kompensierbar, so wie wir ja auch beispielsweise Zollerhebungen in den USA kompensiert haben. Der Vorteil der deutschen Volkswirtschaft ist, dass sie Spezialgüter anbietet, die viele andere so nicht haben. Also dieses Spezialisierungsmuster hilft uns. Insofern ist der Export Richtung Russland nicht, dass wir die wirkliche Drohkulisse kurzfristig ist, eher der Import von Gas aus Russland. Auch da können wir für diese Wintersaison wahrscheinlich sagen, wir kommen hin. Die Lagerbestände, die sind entsprechend zwar nicht groß ausgelegt, aber sie reichen und die Witterung ist einigermaßen mild. Das heißt, das wird uns jetzt kein Problem sein und für den Herbst-Winter kann man sich ja auch vorbereiten.
Der lettische Staatspräsident Levits hat heute eine komplette wirtschaftliche Isolation Russlands gefordert. Auch andere haben sich dieser Forderung angeschlossen. Gehen Sie damit?
Also ich denke, wir müssen hier über alle diese Dimensionen nachdenken, denn wir haben eine politische Eskalation durch den Angriff Putins auf die Ukraine, der außerhalb jeder historischen Dimension seit dem Zweiten Weltkrieg ist. Und das bringt uns in eine Gefahrenlage, die wir mit allen ökonomischen Mitteln auch bekämpfen müssen. Da kann auch das ökonomische Argument oder das Argument der ökonomischen Folgen nicht dominieren. Mhm. Es gilt der Primat der Politik. Und deswegen meine ich auch, kann man auch einzelne Dinge sagen, ja, es ist jetzt hier ökonomisch schwierig. Das können wir alles kompensieren. Was wir nicht mehr kompensieren können, ist, wenn irgendwann Russland weit über das hinausgeht, was es im Augenblick tut. Und das müssen wir in jedem Fall verhindern.
Ich würde ganz gerne noch kurz auf den Gedanken von Wandel durch Annäherung kommen, der in den 60er Jahren seinen Ausgang in der Ostpolitik genommen hat in Deutschland, in der Politik, der bisher vorgeherrscht hat, dieser Gedanke. Muss man diese Formel vom Wandel durch Handel mit dem heutigen Tag erst einmal begraben?
Ja, die muss man immer dann begraben, wenn man auf der anderen Seite keinen hat, der mitspielen möchte. Es muss ja immer eine Vorteilsposition für alle greifbar sein, wenn derjenige aber gar nicht so denkt, wenn er gar nicht sozusagen in der ökonomischen langfristigen Perspektive denkt, sondern sich in einer Gedankenwelt eingehaust hat, die keine historische Begründung hat, die er sich selbst da zimmert mit seinen Aufsätzen, dann ist so jemand nicht erreichbar. Und wenn man sich das sehr genau anschaut, welcher Isolation der ja sich auch selbst befindet, weil er im Grunde auf eine Beraterstruktur trifft, die nichts anderes widerspiegelt, das ganze Kommunikationssystem, die ganze Medienland, alles ist sozusagen wie in einer Diktatur auf eine Spur gebracht, dann hat man keinen Partner. Das heißt, die Idee von Wandel durch Handel ist ja unverändert richtig und die hat ja auch in vielen, vielen Stellen gewirkt. China hat sich geöffnet, wir haben China in die Weltwirtschaft integriert und trotzdem muss man irgendwann sagen, es gibt auch unterschiedliche politische Interessen. Aber hier haben wir jemanden, der will den Hasardeur spielen. Er kommt mit historischen Argumenten aus der Mottenkiste, die sozusagen im 21. Jahrhundert eigentlich nichts zu suchen haben. Da haben sie keinen Ansprechpartner.
Auf China würde ich jetzt dann gerne noch mal eingehen, wenn Sie es ansprechen. Mhm. China hat heute bestritten, dass es sich bei den Angriffen Russlands auf die Ukraine um eine russische Invasion handeln würde. Was lernen wir denn aus der Situation jetzt für den Umgang mit anderen autokratischen Staaten, insbesondere China?
Also, dass wir auf jeden Fall nicht naiv sein dürfen. Und das ist ja das, was eben mit dem Stichwort Wandel durch Handel oder durch Annäherung beschrieben ist. Das hilft, aber am Ende müssen wir sehen, es sind auch normative Konflikte. Globalisierung ist kein Prozess der Annäherung, sondern der Annäherung von Konsummustern vielleicht, von ökonomischen Möglichkeiten. Aber es gibt politische Positionen, die sind anders. Es gibt auch andere Traditionen. In China erleben wir eine ideologische Regression unter Xi Jinping. Man guckt auf das Jahr 2049, 100 Jahre dann kommunistischer Machtergreifung. Und das sind Interessen, die man aber für die Chinesen, und da sind die, glaube ich, anders aufgestellt, immer auch wieder in einer Interessenabwägung sieht. Sie haben aber auch vorher deutlich gemacht, dass sie Russland nicht beistehen werden oder dass das, was Putin vielleicht erwartet, dass das sozusagen die Abnehmeradresse für das Gas ist, was nicht nach Europa mehr geht. So naiv darf man dann auf der Seite auch nicht sein. China wird seine ökonomischen Interessen sicherlich nicht an Putin ausrichten.
Und mit bitte um eine kurze Antwort. Rechnen Sie auch mit einer Regression der Globalisierung insgesamt jetzt?
Die haben wir seit längerem, die haben wir seit der Finanzkrise. Ja, ich nenne das die erschöpfte Globalisierung. Das hat viele Gründe, auch bei uns, Kritik daran. Und wir sehen einfach auch im Globalen, wir haben keine Vision mehr, wo es gemeinsam hingehen kann. Deswegen müssen wir auch darüber wieder nachdenken. Was sind denn unsere gemeinsamen Vorstellungen? Das fängt im transatlantischen Westen an. Der ist auch schwierig aufgestellt nach Trump. Auch das kann jetzt aber heilsam sein, darauf zu reagieren und wieder eine gemeinsame Perspektive erst einmal im transatlantischen Westen zu entwickeln.
Sagt Michael Hüther, der Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Herr Hüther, vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne.